die Noten sind für mich ja, ich sage immer, Indikator für gute Anpassungsfähigkeit und nicht für Intelligenz. Mhm. Ich kenne keine Studie, die mir zeigt, dass das digitale Lernen Effektivität und Effizienz steigert. In den 2,5 Jahren haben wir ganz viele Gespräche geführt. Wir haben erklärt, warum. Ich sage mal, gibt den Menschen einen Warum und man trägt fast jedes Wie. Also das Erklären, das Kommunizieren, das Mitnehmen, auf die Reise mitnehmen, die Bereitschaft zu erzeugen, Dinge anders zu tun wie in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist eigentlich die größte Aufgabe in dieser Transformation. Und dann erlebe ich eine Generation Z ganz anders, wie es in den Medien dargestellt wird. Also die Leute, die nur 4-Tage-Woche gerne arbeiten wollen, Work-Life-Separated. Ich erlebe junge Menschen in dem Projekt, die Bock haben zu arbeiten, die ich aus dem Trainingscenter teilweise gar nicht mehr nach Hause kriege.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Generation Z Talk und heute bin ich bei einem besonderen Unternehmen und mit einem besonderen Interviewgast. Ich bin nämlich einmal bei Siemens Energy zusammen mit dem Christoph Kunz. Hallo Herr Kunz, schön, dass Sie da sind heute beim Podcast.
Hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit.
Ja, ich bin ganz gespannt, was Sie gleich erzählen werden. Wir hatten ja im Vorgespräch schon viel gesprochen. Siemens Energy, nicht nur irgendein Unternehmen, sondern eines, wo man aus meiner Sicht, von dem, was ich bisher auch gehört habe, wirklich in vielerlei Dingen hinschauen kann. Siemens Energy, erstmal vielleicht ganz allgemein Elektro- und Energiehersteller mit insgesamt 92.000 Mitarbeitern, um mal die Größe so klar zu machen. 6 große Werke haben sie, habe ich nochmal nachgelesen, mit 2.000 bis 4.000 Mitarbeiter jeweils. Und vor allem, und für den Bereich sind sie ja zuständig, 2.000 Auszubildende insgesamt in ihrer Verantwortung, richtig?
Ja, so circa die Größenordnung. Also wir haben 2.000 junge Menschen bei uns in Deutschland in der Ausbildung, circa 1.100 für unser Unternehmen und wir haben auch ein besonderes Geschäftsmodell. Wir bilden auch für externe Unternehmen aus, machen wir schwerpunktmäßig in unserem Ausbildungszentrum in Paderborn. Das sind nochmal knapp 1.000, das heißt, wie Sie sagen, circa 2.000 in Deutschland und außerhalb von Deutschland tummeln sich nochmal circa 500 bis 600 junge Menschen, die wir für Siemens Energy ausbilden.
Ja, Wahnsinn. Sie selbst sind von der Stellenbezeichnung Global Head of Vocation Education Training, ob ich das so richtig wiedergegeben, also verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Young Talents
bei Ihnen. Fokus liegt bei mir auf Ausbildung, also ich darf die Rolle des Ausbildungsleiters bei uns bei Siemens Energy seit 4 Jahren verantworten, ja, und kümmere mich darum, dass wir eine attraktive und ja, unternehmensorientierte, bedarfsorientierte Ausbildung bei Siemens Energy sicherstellen.
Ja, jetzt haben wir eben wie gerade eben schon angedeutet im Vorgespräch über vieles gesprochen. Ich selber sehe sehr viele Unterschiede. Ich meine, ich war jetzt bei, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, wie viele 100 Unternehmen das waren die letzten Jahre. Komme natürlich selber auch aus einem mit entsprechenden Erfahrungen. Ein bisschen kleiner, bei uns waren es damals 250 Auszubildende.
Also
nicht unbedingt der Vergleich. Und trotzdem sind es ja so grundlegende Unterschiede, die Ausbildung heute ausmachen im Vergleich noch zu ein paar Jahren zuvor. Vor allem auch in Dingen, die Sie neu erschaffen oder umgestaltet haben. Was meinen Sie, ist so mal ganz allgemein gesprochen, so der grundlegende Unterschied vielleicht zu der Ausbildung, die Sie bei Siemens Energy verantworten, im Vergleich zur Ausbildung, wie man sie eben so kennt, vielleicht auch der Standard, wenn man es so sagen möchte, ist. Was machen Sie anders? Was sind so die grundlegenden, die wichtigsten Dinge?
Ich glaube, Ausbildung hat sich die letzten Jahre generell sehr stark verändert, weil sich einfach durch, ja, verschiedene Technologieentwicklungen, durch die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft verändert hat, durch Digitalisierung haben sich die Anforderungen an Arbeit sehr stark verändert, also die Arbeitswelt 4.0. Wie funktioniert die Arbeitswelt morgen? Das heißt, die Kompetenzmodelle haben sich sehr stark verändert und somit auch die Kompetenzen, wo Auszubildende erlernen müssen und sollten. Das ist generell ein Trend seit vielen Jahren. Die Time-to-Competence, also die Zeit, die wir haben, um Kompetenzen zu vermitteln, wird immer kürzer, weil eben auch die Technologiezyklen kürzer werden. Was macht den Unterschied aus bei einer Siemens Energy? Ich denke, die große Chance, die wir hatten vor 4 Jahren durch die Trennung von der Siemens AG, haben wir die Chance genutzt, alles zu hinterfragen, was wir tun in der Ausbildung, wie wir es getan haben, und haben dabei gemerkt, dass sich die jungen Menschen auch sehr stark verändern. Sprich die Generation Z, wir haben es mit einer Generation zu tun, die andere Eigenschaften hat, die ist anders aufgewachsen. Und ich sage immer, die ist nicht besser oder schlechter, sie ist einfach anders. Und wir haben sehr früh 2020 gelernt, oder angefangen zu lernen, wie wir uns auf diese jungen Menschen einstellen müssen, was für Erwartungen an die Berufswelt jungen Menschen mitbringen, ja, und wie wir unsere Ausbildung nach deren Erwartungen anpassen müssen und generell, dass wir uns auch verändern müssen.
Ja, können Sie vielleicht mal in ein paar Veränderungen so tiefer einsteigen? Also mir fallen immer so 2 Dinge ein und das spiegele ich in den Vorträgen immer wieder. Ich gehe ganz stark natürlich auf die Rolle der Eltern ein. Erziehung sieht ganz anders aus. Junge Menschen wachsen ganz anders auf, mit einem anderen Mindset. Dadurch ändert sich auch aus meiner Sicht ganz oft das Rollenverständnis einer Führungskraft oder eines Ausbildungsleiters. Das ist so ein großer Baustein, den ich oft immer wieder sehe. Und ein zweiter vielleicht aber auch das wird mir jeden Tag so gespiegelt, auch das Thema so sich mit einbringen, mitentscheiden, eine andere Arbeitsmodelle. Inwieweit hat sich dahingehend die Ausbildung bei Ihnen verändert? Wie sind Sie auf diese Veränderung eingegangen?
Also wir haben begonnen, dass wir wirklich sehr fundiert eine Marktanalyse betrieben haben, um wirklich zu prüfen, wie entwickelt sich Ausbildung, was sind die Einflussfaktoren, die Ausbildung verändern könnten und verändert haben in der Vergangenheit. Und mit diesen Erkenntnissen haben wir eigentlich begonnen, unser Ausbildungskonzept, also sprich, was wir vom ersten bis zum letzten Ausbildungstag tun mit den jungen Menschen, knallhart zu hinterfragen. Und da sind wir auf 4 Bereiche gestoßen, wo wir gesagt haben, da müssen wir in die Tiefe rein. Einmal, was vermitteln wir? Die besagten Kompetenzen. Was müssen jungen Menschen heute lernen, um in 4, 5 Jahren in der Berufswelt erfolgreich zu sein? Also welche Kompetenzen brauchen die jungen Leute? Was müssen wir vermitteln? Dann ein ganz spannender Bereich, wie lernen die jungen Menschen? Wie wollen wir Wissen, Kompetenzen aufbauen, Handlungskompetenz aufbauen, die Pädagogik? Wir sprechen da von dem Thema Next Generation Learning. Wie lernt die nächste Generation? Dann ein ganz spannendes Thema, womit lernen wir? Wie schaut die Teachware aus? Da bezieht sich auch das ganze Thema Digitalisierung rein. Welche Relevanz hat digitales Lernen für uns? Wie effektiv und effizient ist digitales Lernen? Ist es ein Showcase oder ist es wirklich ein Use Case, wo Lernen besser macht? Ja, und die 4. Säule ist das Thema, wo lernen wir? Wie schauen die Gebäude aus? Wie schauen die Räume aus? In welcher Infrastruktur lernen die jungen Menschen? Können die heute, wie man es in Schulen oft erlebt, in diesen engen Räumen mit 30 Leuten effektiv und effizient lernen? Ist das eine Lernumgebung, wo Lernen Spaß macht? Oder müssen wir an unseren architektonischen Elementen was ändern, um eben Lernen effektiver, effizienter zu gestalten? Wir kennen Studien, die besagen, dass die Lerneffizienz bis zu 20% von der Lernumgebung ausmacht. 20% ist ein Hebel, wo ich sage, da müssen wir hingucken. Wie müssen wir Lernumgebungen gestalten, um gut lernen zu können? Und in diesen 4 Bereichen waren wir unterwegs und haben begonnen, unser Konzept aufzubauen, wie wir die Ausbildung bei Siemens Energy verändern, weiterentwickeln und zukunftsgerichtet ausrichten müssen.
Ja, können Sie ein paar Beispiele nennen, wenn man jetzt so einen klassischen Ausbildungsberuf, sagen wir mal, der ist bei Ihnen der größte Ausbildungsberuf?
Auch Mechatroniker, Industriemechaniker, das sind so die quantitativ größten Berufe, die wir im Bestand haben.
Ja, jetzt ist so Mechatroniker, dauert 3 Jahre Ausbildungsberuf.
3,5, genau.
3,5 Jahre. Mhm. Das heißt, ein junger Mensch kommt dann zu Ihnen. Wie sieht denn der Ausbildungsablauf aus? Gerade wenn wir eben auf diese 4 Säulen auch eingehen, wo und wie gelernt wird, wie digital. Ja. Kann man sich das vorstellen?
Also generell müssen Sie sich vorstellen, wir müssen die Leute da abholen, wo sie herkommen. Die kommen aus dem Schulsystem. Und bringen da oft wenig Lernmotivation mit. Das Feuer für Leidenschaft ist oft so gering. Das zeigt sich bundesweit aufgrund der vielen Auszubildenden, die wir auch oft haben. Das heißt, wir haben begonnen, in den ersten 3 Wochen in der Ausbildung wollen wir die jungen Menschen motivieren, Leidenschaft entfachen und begeistern für das, was sie bei Siemens Energy erwartet und einfach vorbereiten für das, was in der Ausbildung passiert. Wir haben da sogenannte Dream Teams gegründet. Die jungen Menschen werden in Teams zusammengefasst, nicht Gruppen, sondern wirklich Teams. Wir machen großen Unterschied zwischen Gruppe und Team. weil wir von der Wissenschaft auch wissen, dass ca. 78% der jungen Menschen sehr gerne in Teams arbeitet und lernt. Und weil in einem Team für junge Menschen die beste Potenzialentfaltung stattfindet, war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir fassen jungen Menschen in sogenannte Dream Teams zusammen. Und in den ersten 3 Wochen, da findet das klassische Onboarding statt, die lernen das Unternehmen kennen. Aber wir gehen sehr schnell in eine Phase, dass die jungen Menschen in diesen Teams zusammengefasst werden und einen richtigen Teamentwicklungsprozess durchlaufen. Sie können einen Teamnamen überlegen, sie können sich Werte überlegen, sie können sich ein Teamlogo überlegen und sie erarbeiten zusammen ein mittel- bis langfristiges Ziel, wo sie mit ihrem Dreamteam erreichen wollen. Und dieses Ziel muss nichts mit der Ausbildung zu tun haben. Es soll ein Ziel sein, wo Sie als Team zusammen erreichen wollen.
Was ist das zum Beispiel dann?
Oder? Ach, wir haben jetzt das Ganze pilotiert in Berlin. Es gab zum Beispiel ein Team, die gesagt haben, sie haben sich kennengelernt und sie haben alle gemerkt, sie haben eine Affinität für Tiere. Und die haben sich als Ziel gesetzt, sie wollen gemeinsam als Dream Team eine Tierpatenschaft übernehmen. Okay. Oder die jungen Menschen bekommen bei uns im Onboarding-Prozess Bäume gepflanzt. Das Baumzertifikat bekommt jeder Auszubildende. Und ein Dream Team hat gesagt, sie wollen unbedingt einmal im Jahr an ihre Bäume reisen als Team und wollen dort gemeinsam Zeit verbringen, um ja, wertvolle Teamzeit zu haben miteinander und immer zu ihren Wurzeln zurückkehren, was sie im Onboarding-Prozess von uns bekommen haben. Und die Finanzierung kann dann über soziale Projekte zum Beispiel erfolgen, wo sie sich gemeinsam engagieren und dann über Spendengelder sich die Reise finanzieren. Das fördert den Zusammenhalt, die Identifikation im Team und natürlich auch mit dem Unternehmen. Mhm. Und da liegt unser Fokus drauf, in den ersten 3 Wochen diesen Entfaltungsprozess, diesen Teamentwicklungsprozess gemeinsam zu steuern. Und elementar ist der Begleiter in diesem Team, der sogenannte Dream Team Coach. Das ist ein Ausbilder, ein speziell ausgebildeter Ausbilder, ausgerichtet auf die Generation Z, der diesen Teamentwicklungsprozess begleitet als Mitglied im Team. Nicht als außerhalb und außerhalb der Augenhöhe, sondern wirklich auf Augenhöhe den Prozess mitgestaltet. Und in den 3 Wochen, die gönnen wir uns, schaffen wir die Plattform, dass die jungen Menschen dann gut in die Ausbildung starten, dass sie gut abgeholt sind von dem Schulsystem, wo die Erwartungen nicht mehr ganz erfüllt, die wir haben. Das heißt, wir müssen hier in dem Zwischenraum was tun und das ist unsere Antwort auf dieses Gap, um die jungen Menschen zum Brennen zu bringen und Leidenschaft zu entwickeln für das, was sie bei uns erwartet.
Ja, das ist spannend. Sie haben jetzt gesagt, Motivation fehlt oft so. Wahrscheinlich sind es auch bestimmte Fähigkeiten oder Kommunikation, Teamfähigkeit, richtig, für die jetzt aus der Corona-Zeit das vielleicht 2-3 Jahre gar nicht, richtig, gelernt haben. Das ist dann auch etwas, was in diesen 3 Wochen Inhalt unglaublich wichtig ist.
Ja, also die ganzen sozialen Kompetenzen, wie löse ich auch Konflikte, werden da mal mit behandelt, wie motiviert man sich gegenseitig, wie wollen junge Menschen kommunizieren in dem Team, also sprich auch ihre Werte, was ist ihnen wichtig im Umgang miteinander, Ehrlichkeit, Offenheit und so weiter. Das ganze Setup wird da aufgebaut. Und dieses Dream Team bleibt auch bestehen bis zum Ende der Ausbildung. Also das zerfällt nicht. Es ist uns sehr wichtig, dass die jungen Menschen in dieser Struktur, in dieser Teamstruktur die Ausbildung durchlaufen können. Dass sie wirklich nicht wie aus dem Schulsystem kommend individual lernen, sondern hier teamorientiert, teambasiertes Lernen. Und dass sie nicht nur für sich lernen und nur für sich Noten schreiben. Ja. Die Noten sind für mich Indikator für gute Anpassungsfähigkeit und nicht für Intelligenz. Mhm. Und deshalb für mich auch schön zu sehen, wie junge Menschen sich in diesem Team entfalten können und Leistung bringen können. Weil wir Menschen auch danach brauchen, die in Teams arbeiten und nicht nur individuell.
Ja, super interessant. Ich meine, natürlich hat jetzt nicht jeder die Möglichkeit, weil nicht jeder 2000 Azubis hat, das in der Form zu machen, 3 Wochen am Anfang. Aber es gibt ja, es zeigt auf jeden Fall, wie wichtig das ist und es gibt ja individuelle Möglichkeiten, das dann auch umzusetzen.
Das denke ich auch, ja.
Sie machen es natürlich alles intern, beziehungsweise können das als Unternehmen dann super umsetzen. Wenn die 3 Wochen vorbei sind, wie sieht dann Ausbildung weiter aus? Also wo wird gearbeitet und auch wie wird ausgebildet, gerade mit Lernen on Demand und diesen neuen Begriffen, die wir kennen?
Also wir haben natürlich auch vordefinierte Ausbildungspläne. Ein Unterschied ist auch, dass junge Leute ihren Ausbildungsplan selber erstellen dürfen. Das heißt, in diesen ersten 3 Wochen bekommen die die Möglichkeit, auf Basis von ihrer Ausbildungsverordnung selber mitzugestalten, wie die Ausbildung durchlaufen wird. Das heißt, wir knallen ihnen nicht wie in der Schule einen Stundenplan hin und sagen, da 5 Wochen drehen, dann 10 Wochen das, dann 5 Wochen fräsen, wo keiner weiß, wofür mache ich es überhaupt. Das heißt, uns ist es wichtig, dass die jungen Menschen eine Sinnhaftigkeit erkennen und verstehen, warum muss ich denn das machen? Wofür muss ich denn die Inhalte lernen? Dann entsteht eine ganz andere Motivation. Und auf Basis von dem Ausbildungsplan durchlaufen jungen Menschen dann die Ausbildung. Also wir beginnen ganz normal, die allgemeinen beruflichen Grundfertigkeiten zu vermitteln, die Verordnung vorschreibt. Das sind wir ja sozusagen verpflichtet, dass wir das Ganze auch einhalten. In diesem Lehr- und Lernprozess versuchen wir natürlich sehr stark auf die Generation Z einzugehen. So haben wir zum Beispiel vor einem Dreivierteljahr bundesweit in allen Ausbildungszentren begonnen, die Kommunikation auf Augenhöhe zu verändern. Das heißt, wir haben in der Kommunikation mit Lernenden kein Du-Sie-Gefälle, was eigentlich typisch ist in Schulen. Wir kommunizieren nicht auf Augenhöhe mit den jungen Menschen. Wir wissen aber aus der Forschung heraus, dass die Kommunikation auf Augenhöhe für die jungen Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb gehen wir auf eine Kommunikation auf Sie-Sie- oder Du-Du-Ebene. Ja. Die meisten unserer Trainer und Trainerinnen gehen auf eine Du-Du-Ebene und wir haben da sehr positive Erfahrungen. Ich habe erst vor ein paar Wochen, hat mir ein Ausbilder aus Mülheim erzählt, der war dem Thema etwas skeptisch gegenüber, hat sich aber dann auf das Thema mit einer positiven Haltung, und das ist das Wichtigste, eine positive Haltung für Veränderung zu haben, eingelassen und hat mir jetzt erzählt, dass es eine Mega-Sache ist. Er muss Dinge nicht mehr 5-mal erklären, die jungen Leute verstehen es nach 2-mal. Und dass er ganz anderes Miteinander hat mit den jungen Menschen, ein offeneres als mit Du-Sie-Gefälle. Das heißt, es beeinflusst auch den Lehr- und Lernprozess positiv. Ja. Für uns schön, was wir aus der Theorie, aus der Wissenschaft abgeleitet haben, dass es in der Praxis auch funktioniert. Ja. Ja. Ist für die jungen Leute aber auch eine mega Umstellung. Die lehnen das teilweise sogar am Anfang ab. Kann ich auch nachvollziehen, weil sie haben 10, 11, 12 Jahre erlebt, wie es ein Du-Sie-Gefälle ist. Und jetzt mit einer Person, Autoritätsperson auf eine Du-Du-Ebene zu gehen, ist natürlich für die jungen Menschen auch eine Umstellung. Ja. Und den Prozess müssen wir einfach gemeinsam gehen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.
Eine Nachfrage noch zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Wenn Azubis am Anfang selbst aussuchen können, wie lange sie wo sind, woher wollen die das am Anfang denn wissen, wenn sie noch nicht da waren? Oder werden dann Pläne wieder umgeworfen? Wie können die für sich das überhaupt erkennen?
Also die Basis ist immer die Ausbildungsverordnung. Die jungen Leute beschäftigen sich in den ersten 3 Wochen auch mit ihrer Ausbildungsverordnung. Und sie können sich vorstellen wie eine Universität. Wir bieten dann den jungen Menschen über unser IT-System Kurse an, wo sie sich einschreiben können. Also es ist nicht Wunschkonzert und jeder kann alles machen. Okay. Das ist schon berufsbezogen. Aber dieser Akt, sage ich mal, der Prozess, dass sie sich selber in den Kurs einschreiben, weil sie verstanden haben, oh, der Kurs ist wichtig, weil es in der Verordnung steht. Und in der Verordnung haben wir auch eine inhaltliche und zeitliche Vorgabe aufgrund der sachlich-zeitlichen Gliederung, wie lange ich was machen muss. Und diesen Prozess zu vollführen, selber sich in den Kurs einzuschreiben, der fördert schon andere Einstellungen zu dem Thema, als wenn ich nur gesagt bekomme, wann muss ich wo sein, um das vermittelt zu bekommen. Ja. Das heißt, es ist kein freies Wunschkonzert, sondern eher wie eine Universität, sich in Kurse einschreiben, aber zu verstehen, warum ich denn als Industriemechaniker hier Drehen, Grundlagen, Vertiefung, maschinelle Werkstoffbearbeitung, manuelle Werkstoffbearbeitung besuchen muss. Diesen Zusammenhang, der ist uns sehr wichtig, den jungen Menschen zu vermitteln und auch mit auf den Weg zu geben.
Ja. Wie weit unterstützen da digitale Lernmöglichkeiten, Apps oder vielleicht auch mit 3D-Brillen, alles was so der Hype in den letzten Jahren ist, was halten Sie davon?
Also unser Fokus liegt sehr stark darin, dass die jungen Menschen im Team lernen und nicht individual. Und wie gesagt, wir wissen, dass ca. 70-78% der jungen Menschen gerne in Teams lernen, in einer sozialen Interaktion. Und deshalb setzen wir digitale Lernmöglichkeiten, Apps, nur da ein, wo es wirklich den Lehr- und Lernprozess verbessert. Das heißt, wir schauen ganz genau hin, wann ist es ein Use Case, wann ein Showcase. Und unserer Meinung nach sind sehr viele Lernplattformen, die sehen mega cool aus, eine tolle User Experience. Aber was ist das Endergebnis? Der junge Mensch sitzt dann alleine davor, klickt die Apps durch, macht seinen Test. Das mag dann alles pädagogisch schön aufbereitet sein. aber es ist einfach kein Lernen mit anderen Menschen. Für mich ist es wichtig, die zwei Hauptbeteiligten im Lehr- und Lernprozess, der Lehrende und der Lernende, interagieren zusammen. Und der Ausbilder und der Lernende sind für mich die führenden Personen. Und es gibt sicher Fälle, wo digitales Lernen gut unterstützt, aber wir halten das sehr auf ein Minimum, weil gerade vom pädagogischen Aspekt her ich hier nicht den großen Mehrwert da sehe. Es gibt Situationen, da mag das sehr gut sein, um bestimmte Themen vorzubereiten, bevor man dann in den Erarbeitungsprozess geht. Aber wir müssen auf die Tatsache immer achten, junge Menschen sind zu Corona-Zeiten bis zu 70 Stunden die Woche online, beschäftigen sich mit smarten Devices, sei es ein Tablet, sei es ein Smartphone, sind auf Social Media unterwegs, sind in YouTube unterwegs. Und wir haben einfach die Gefahr, das Thema Mediensucht, mir auch wichtig, das heute mal mit anzusprechen. Und ich trage auch die Verantwortung für 2000 jungen Menschen in diese Richtung. Und wenn mich einer fragt, was tun Sie zu dem Thema, dann brauche ich da auch Antworten. Und wir haben uns da sehr viel Gedanken gemacht. Und deshalb setzen wir das ganze Thema digitales Lernen, Lernen an einem Tablet, Lernen an einem Smartphone sehr, sehr vorsichtig ein, um einfach hier bewusst auch die Effizienz von Lehrprozessen sicherzustellen. Ich kenne keine Studie, die mir zeigt, dass das digitale Lernen Effektivität und Effizienz steigert beim Lernen und nachhaltige Kompetenzaufbau. Also ich unterscheide auch zwischen Wissensvermittlung und Kompetenzaufbau. Und da kenne ich nur Studien, die jetzt dann über 5, 8, 9 Jahre auch zeigen, dass das Lernen an digitalen Geräten nicht so effektiv ist wie mit über andere Prozesse. Ja. Sei es im Dialog, in sozialer Interaktion mit anderen Menschen.
Ja,
das soll nicht heißen, bei uns findet Ausbildung nur analog statt, aber wir gehen damit sehr wohl dosiert um.
Ja, interessant. Wenn wir jetzt vom Erarbeitungsprozess bestimmter Dinge sprechen, wie weit hat sich Ausbildung verändert im Sinne von, da steht einer, erzählt was, alle hören zu, machen es dann nach, hin zu vielleicht anderen Methoden wie projektorientiertes Lernen? Ich glaube, mich erinnern zu können, da machen sie auch vieles anders als früher oder als man das so allgemein kennt.
Also das Thema, Sie haben es mir gerade so in den Mund gelegt, das Thema projektorientiertes Lernen ist bei uns ein großes Thema. Wir sind da in dem Punkt unterwegs, wir bauen diverse Kompetenzen über Kurse auf. In den Kursen versuchen wir natürlich auch, nicht nur klassischen Frontalunterricht einzusetzen, sondern wirklich Pädagogik, wo wir Menschen auch motiviert und begeistert. Das kann mal Flipped Classroom sein, das kann Peer Education sein. Also einen gesunden Mix von verschiedenen pädagogischen Elementen, um einen gewissen Grad an Kompetenz aufzubauen. Und dann geht es in den Transfer. Und dann kann es sein, dass wir den jungen Menschen sagen, wir planen das auch bewusst ein. So eine Projektzeit kann 3 Wochen sein, das ist so die Regel. Und dann geben wir den jungen Menschen nur ein paar Schlagworte und sagen, wir wollen jetzt ein Projekt mit einem Bezug zum Siemens Energy Produkt und zu Siemens Energy. Es soll irgendwie das Thema Sustainable dabei sein, es soll eine App-Entwicklung dabei sein, es soll irgendwas mit Data Analytic dabei sein, es muss was mechanisch gefertigtes, was 3D-gedrucktes dabei sein und es muss irgendwas Programmiertes dabei sein. Und dann starten wir mit den jungen Menschen, begleitet durch den Ausbilder, in eine 2-tägige Kreativphase. Dort setzen wir dann agile Methoden ein, Kreativmethoden, wo die jungen Menschen dann eine Projektidee ausarbeiten und die steht in der Regel nach 2 Tagen. Und dann dürfen sie loslegen. Wir müssen natürlich gucken, Logistikprozesse, Material muss da sein. Die starten dann mit der Projektplanung und fangen an, das Projekt zu fertigen. Das ist immer individuell. Dann ist natürlich die Frage, wie definieren wir Projekterfolg? Es kann durchaus sein, dass nach 3 Wochen kein fertig funktionsfähiges Projekt dasteht. Das ist für mich aber nicht der Projekterfolg. Für mich ist der Projekterfolg, was haben die jungen Menschen in den 3 Wochen erlebt? Was haben sie gelernt? Mhm. Haben sie Spaß gehabt dabei? Wie gehen sie mit Misserfolgen um? Junge Menschen haben völlig verlernt, mit Misserfolgen auch umzugehen. Es funktioniert halt mal nicht alles. So wie die jungen Leute heute aufwachsen und auch erzogen werden, durch Behütung, durch Abnehmen von Entscheidungen fällt vielen jungen Menschen heutzutage schwer, A, Entscheidungen zu treffen und B, mit Misserfolgen umzugehen. Und das sind Dinge, wo wir in den 3 Wochen auch vermitteln wollen, weil das ist wichtig. Es wird nicht immer alles so nach Plan funktionieren, wie man es sich wünscht. Dann wird man vielleicht viel falsch machen, weil bei uns auch nicht alles ohne Fehler funktioniert. Und da erleben wir in den 3 Wochen eine hohe Identifikation mit dem Projekt, eine unglaubliche Sinnstiftung. Sie identifizieren sich unglaublich mit dem Projekt. Und dann erlebe ich eine Generation Z ganz anders, wie es in den Medien dargestellt wird. Ne? So die Leute, die nur 4 Tage Woche gerne arbeiten wollen, Work-Life separated. Ich erlebe junge Menschen in dem Projekt, die Bock haben zu arbeiten, die ich aus dem Trainingscenter teilweise gar nicht mehr nach Hause kriege, weil sie so im Flow sind und weitermachen wollen. Hohes Engagement, Begeisterungsfähigkeit. Und das in einer Kultur, wo der Ausbilder auf Augenhöhe im Team mit ihnen kommuniziert und den Prozess beschreitet, da findet Potenzialentfaltung und Spaß am Lernen pur statt. Und das ist für mich, dann, wenn ich da dabei bin, auch mega schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft jungen Menschen und mit welcher Hingabe und auch mit unglaublichen Ergebnissen, was da in 3 Wochen erreicht wird, funktionieren und arbeiten auch. Es ist richtig schön zu sehen.
Auf jeden Fall. Bei diesen Projekten ist natürlich jetzt die Frage, ich meine, ich habe jetzt mindestens so im Kopf, Sie sprechen vielleicht von Mechatronikern, aber wie ist das beispielsweise jetzt, wenn Sie vielleicht auch Azubis im Büro haben oder in anderen Berufen, gibt es überall Projekte, die Sie schaffen können? Weil das wird sich die Zuhörerinnen oder Zuhörer jetzt vielleicht auch fragen, ja, bei mir im Unternehmen, ich kann jetzt nicht dauernd irgendwelche Projekte machen. Ich finde es trotzdem aber ein Schlüssel zu dem, dass die motiviert sind, aber funktioniert das überall? Und
wir binden natürlich in diese Projekte, die sind auch oft interdisziplinär ausgerichtet. Also wir machen dann nicht nur ein Projekt nur mit Mechatroniker, weil wir vorhin erwähnt, wir haben bestimmte Anforderungskriterien. Allein das Thema, wir wollen eine App-Entwicklung, wir wollen eine App haben, wir wollen eine zum Beispiel Cloud-Anbindung haben und wir wollen was 3D-gedrucktes. Das heißt, ich brauche Mechatroniker, ich brauche Industriemechaniker, ich brauche Fachinformatiker. Ich brauche in der Regel immer Kaufleute dabei für die Projektkalkulation, Break-Even-Berechnung, wann rechnet sich zum Beispiel ein konventionell hergestelltes Bauteil im Vergleich zu einem 3D-gedruckten Bauteil. Also diese Projekte haben immer einen interdisziplinären Ansatz haben. Mhm. Und mir ist es auch sehr wichtig, dass wir die interdisziplinär leben. Weil dieses Denken, wo uns natürlich durch System vorgegeben wird, wir denken in Mechanikberufen oder M&E-Berufe, Metall-Elektroindustrie und so weiter, das ist Silo-Denken. Aber die Arbeitswelt schaut nicht in Silos aus. Und deshalb ist mir sehr wichtig, dass wir mit unseren jungen Menschen diese Silos aufbrechen und in diesen Projekten interdisziplinär arbeiten. Ich möchte, dass der Elektroniker mit dem Fachinformatiker spricht. Der Kaufmann mit dem Zerspaner, dass sie praktisch eine Ebene finden, wo sie miteinander kommunizieren können, weil genau das wird später in der Arbeitswelt auch notwendig sein, um Dinge erfolgreich meistern zu können.
Da komme ich auch gleich dazu. Eine Zwischenfrage vielleicht noch. Denn so eine Veränderung in der Ausbildung, die Sie ja jetzt nicht alleine logischerweise machen,
schwierig.
Das bedarf ja auch der Veränderung von dem Ausbildungspersonal, die gesagt haben, klassischer Satz, aber bisher war das immer anders gemacht. Mhm. Also wie lange hat es gedauert, Ausbilderinnen, Ausbilder zu motivieren oder zu sensibilisieren, dass sich Dinge verändert haben und auch Sie sich in Ihrer Art und Weise des Lehrenden verändern müssen?
Das ist eine super Frage und das ist eigentlich die größte Aufgabe. Die Ideen, die Konzepte zu erarbeiten, wie sie Ausbildung verändern können, sollen, das ist relativ einfach. Man braucht gute Ideen, man muss offen sein und von anderen zu lernen. Dann wird man eine Idee haben, wie man Ausbildung verändern kann. Aber erfolgreich wird es ja nur sein, wie Sie richtig sagen, wenn man Menschen hat, die dieses Konzept mit Leben erfüllen und den Geist mit der richtigen Haltung auch umsetzen. Mhm. Und das hat uns circa 2 Jahre, 2,5 Jahre gedauert, um diese Transformation vorzubereiten, um die Menschen zu begeistern, zu motivieren, Lust zu haben, Ausbildung neu zu denken und mit einem neuen Geist zu erfüllen. Und das ist eigentlich die größte Aufgabe gewesen bei dem Ganzen, die Menschen, die Kollegen und Kolleginnen mitzunehmen und das Ganze mit einer positiven Haltung. Weil wenn die Kolleginnen und Kollegen das nur machen, um zu sagen, oh, dann mache ich es halt, weil das ist halt eine Anweisung, muss halt jetzt so sein, dann wird es auch nicht funktionieren. Wenn ich mit der Haltung reingehe, nur zu zeigen, dass es nicht funktioniert, dann wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, in den 2,5 Jahren haben wir ganz viele Gespräche geführt. Wir haben erklärt, warum. Ich sage mal, gibt den Menschen einen Warum und man trägt fast jedes Wie. Ja. Also das Erklären, das Kommunizieren, das Mitnehmen, auf die Reise mitnehmen, die Bereitschaft zu erzeugen, Dinge anders zu tun wie in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist eigentlich die größte Aufgabe in dieser Transformation.
Ja, und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass wenn die dann immer wieder in Projekten sind oder bestimmte Dinge erfüllen müssen, aber eigentlich bräuchte man die jetzt im
Tagesgeschäft, dann wird da wahrscheinlich auch Widerstand kommen und sagen, ja, da haben die jetzt keine Zeit, die sollen jetzt XYZ machen. Oder sind die sowieso, bei Ihnen ist freigestellt in der...
Also bei uns, das Glück der großen Unternehmen, wir haben ja eigentlich keine duale, sondern triale Ausbildung. Ja. Wir haben den Landort Berufsschule, der ist wie er ist, da haben wir wenig Einfluss. Dann haben wir den Landort Praxisphase und den Landort Trainingscenter. Okay. Und dadurch, dass die bei uns im Ausbildungszentrum, im Trainingszentrum verweilen, sind wir natürlich da inhaltlich sehr flexibel. Ja. Ja. Und wenn die dann mal ein paar Wochen länger bei uns sind, ist auch kein Problem. Und deshalb haben wir hier eine schöne Trennung und können das mit einem gewissen Freiheitsgrad sehr gut selber gestalten.
Ja. Jetzt hatten Sie vorher schon die Überleitung und das ist eine Frage, auf die habe ich mich schon lange gefreut, die heute
stellen. Ja, wunderbar. Bin ich aber gespannt.
Denn es ist ja so, die kommen ja irgendwann aus der Ausbildung raus. Neues Ausbildungskonzept. Dinge, die einfach, sagen wir mal, ganz anders laufen, als man sich in der Arbeitswelt, vielleicht mal unabhängig vom Unternehmen Siemens Energy, das vorstellt. Plötzlich sind die an der Maschine, machen eine, sagen wir mal, vielleicht monotone Aufgabe, haben keine Projekte mehr, haben keinen diesen Team-Spirit und sonst noch Dinge, die sie angeboten haben mehr. Wie schaffen Sie da diesen Schnitt? Also sind dann Leute, die die Ausbildung verlassen, ins Unternehmen einsteigen, nicht total demotiviert, weil sie was ganz anderes erwartet haben? Oder muss sich das Unternehmen auch verändern in der Arbeitswelt nach der Ausbildung?
Mega super Frage und das ist ein Punkt, der ist uns sehr, sehr bewusst. Wir haben momentan bei uns in der Ausbildung, ich möchte nicht sagen, eine Bubble erzeugt, aber wir haben einen Weg beschritten, wo die Arbeit anders aussehen lässt, ne? Wo ein Umfeld geschaffen, junge Leute zu motivieren, zu begeistern. Und wir erleben das heute schon, wenn junge Leute vom Trainingscenter in eine Praxisphase gehen, treffen sie eigentlich auf eine andere Arbeitswelt. Deshalb haben wir auch jetzt schon begonnen, vor Monaten mit unseren Ansprechpartnern aus der Praxis zu überlegen, wie können wir denn die Praxisphasen attraktiver gestalten? Praktisch unser Ausbildungskonzept im Trainingscenter auszuweiten auf Praxisphasen. Und das bringt gleich die Diskussion natürlich mit sich, weil Praxisphase ist in einem Work, im Tagesgeschäft. Ja. Ja. Und das strahlt ja sofort auf das Tagesgeschäft aus. Das heißt, die Tür ist offen, die Diskussionen sind da. Wie müssen wir unsere Arbeitswelt in unserem Alltag verändern, weil wir uns auf die jungen Menschen einfach vorbereiten müssen. Und da bin ich felsenfeste Überzeugung, wir haben momentan 10-11% der Generation Z im Beschäftigungsverhältnis. Das tut momentan noch nicht groß weh. Aber in 4, 5, 6 Jahren sind 17, 18, 19, 20%. Und wenn wir ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen für junge Menschen, dann glaube ich, dass wir jetzt anfangen müssen, Arbeit in den Werken auch neu zu denken. Welche Arbeitsumgebungen, welche Parameter können wir verändern, um Arbeit attraktiv für junge Menschen zu machen? Und dass das in einem Werk, in einem produzierenden Gewerbe, vielleicht sogar in richtigen Manufakturen sehr, sehr schwer ist, Dinge zu verändern, um es gerechter zu machen und den Erwartungen der jungen Menschen mehr zu erfüllen. Aber es gibt sicher Ansätze, Ideen, wo wir hier diskutieren müssen und wo wir uns auch neu erfinden müssen. Das ist vielleicht schon ein ganz einfaches Thema der Führungskultur. Mhm. Wie gehe ich mit jungen Menschen auch in einem Work um? Das ist einfach aus der Historie raus, hat ein Work immer eine eigene Kultur. Ich glaube, da ist sicher auch ein Kulturwandel erforderlich, was das Thema Wertschätzung, Umgangston angeht, dann Flexibilisierung, wie kann ich Schichtmodelle verändern, weil die Arbeit muss getan werden, ganz klar. Am Ende muss ein funktionsfähiges Produkt mit hoher Qualität und wenig Fehlern dastehen, in einer möglichst schnellen und guten Zeit für unsere Kunden. Aber wie ich diesen Prozess gestalte, ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen offener denken und nicht zu eng. Wir stoßen da natürlich auch an das Thema Gesetzgebung, Datenschutz etc. Das grenzt uns ein. Aber ich glaube, wir müssen anfangen, diese Prozesse zu hinterfragen und auch kulturell zu überlegen, was können wir in solchen produzierenden Tätigkeiten auch tun, um ein Umfeld zu schaffen, wo sich junge Menschen wohlfühlen, wo sie gerne hingehen. Weil, ja, es bringt uns nichts, wenn wir mit Auftragsbücher voll sind und wir haben keine Menschen, die sie praktisch produzieren. Ja. Und da ist schon ein großes Thema, wo wir uns überlegen müssen, wie wir das bewerkstelligen. Und auf Ihre Frage, ich denke, wir müssen wirklich anfangen, hier ja, Dinge neu zu denken und Strukturen, Systeme, Konzepte erfinden, neu überlegen, wie wir sie gestalten, um es für die jungen Menschen attraktiv zu machen. Weil die jungen Menschen werden sich nicht mehr ändern. die sind, wie sie sind. Und ich sage das wirklich wertfrei. Ich bin ein großer Fan der Generation Z über die letzten Monate und Jahre geworden. Aber wir müssen überlegen, wie wir das gestalten, damit wir hier Arbeit verrichtet bekommen.
Mhm. Gerade auch das Thema, Sie haben jetzt ja schon ein paar mögliche Ansätze, Lösungsansätze gebracht, aber gerade auch das Thema wahrscheinlich sinnstiftende Tätigkeit in Verbindung vielleicht mit diesem wunderbaren Modell der projektorientierten Ausbildung, stellt sich für mich dann die Frage, in so einem Werk gibt es dann auch eine projektorientierte Arbeit? Kann ich mir gerade nicht vorstellen, weil es ist ja irgendwie, jeder hat so seine Arbeit, ja? Aber vielleicht ja irgendwie doch,
oder? Ja, es gibt natürlich, wir haben ein Werk zum Beispiel, so eine Art Pilot, wo Menschen, Kolleginnen und Kollegen in den Fertigungsbetrieb dann nach einer gewissen Zeit rausgehen, in so eine Art Inno-Hub, wo sie dann nochmal reflektieren, wie haben sie gearbeitet, wie kann man die Arbeit verbessern und dort eben eine gewisse Zeit verweilen, um Verbesserungen an der Tätigkeit, an den Fertigungsprozessen entwickeln können, dann wieder in die Linie zurückgehen, also Job Rotation, Job Enlargement, Ansätze. Mhm. Es ist sicher nicht einfach und es ist praktisch in diesen Bereichen viel, viel schwieriger wie jetzt im Sale-Bereich oder im Consulting-Bereich, im IT-Unternehmen. Da bin ich ganz bei Ihnen, aber vielleicht täusche ich mich, aber ich habe wirklich Sorge, dass wir da ein Problem bekommen und deshalb glaube ich, ist jetzt schon der Zeitpunkt, wo man mal anfangen muss zu überlegen, wie und welche Möglichkeiten können wir ausnutzen und spielen, um es ein bisschen zu verändern und für die jungen Menschen attraktiv zu machen, dass sie das sehr, sehr gerne machen, die Tätigkeit, weil ja, es ist wichtig für uns in Deutschland, ein wertschöpfendes Unternehmen zu sein, Arbeit in Deutschland zu halten und zum Glück ist eine große Nachfrage da und die Tätigkeit muss verrichtet werden und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich die Fragen zu stellen, auch wenn man im Ersten keine einfachen Antworten findet.
Eine letzte Frage habe ich, beziehungsweise einen Satz, den Sie gesagt haben.
Oh.
Ich zitiere, wir müssen Mitarbeiter führen, statt Aufgaben zu managen.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Also ich bin so von der Führungsschule sehr, sehr geprägt von St. Gallen, St. Galler Führungsmodell und von der St. Galler Business School. Und so in den ersten Zügen, als ich Führungsverantwortung übernehmen durfte, war für mich immer klar, mehr in die Ecke des Leaderships zu gehen und nicht in das Management. Und so ganz plump gesagt, mache ich einen großen Unterschied zwischen Leadership und Management. Ich sehe mich als Leader und nicht als Manager. Meine Aufgabe ist, Menschen zu führen, Menschen zu motivieren, Menschen mitzunehmen, anstatt Aufgaben abzumanagen. Und ja, dahinter steckt einfach ein Führungsansatz, eine Philosophie, wie man Menschen zu Dingen bewegt, die verrichtet werden müssen. Und ich bin überzeugt, und das hat mich die letzten 3 Jahre auch in unserem Transformationsansatz der Siemens Energy Ausbildung bewahrheitet und wieder bestätigt, der Umgang mit Menschen, das Führen von Menschen ist viel nachhaltiger und erfolgsversprechender wie das kurzfristige Abmanagen von Aufgaben. Und mir ist es wichtig, die Menschen dabei zu haben. Mir ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen zu den Menschen. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam. Und deshalb glaube ich, dass gerade in Zeiten wie diesen, wir sprechen von einer volatilen, ungewissen, komplexen, ambigen Arbeitswelt, das Thema Leadership immer wichtiger ist. Ne? Man sagt auch, Menschen verlassen Unternehmen nicht wegen schlechten Jobs, sondern wegen schlechten Leadership. Und ich glaube, dass das ein großes Thema ist. Und mir ist es wichtig, die Kolleginnen und Kollegen im Team der Ausbildung an Bord zu halten. Und deshalb verfolge ich einen sehr starken Leadership-Ansatz.
Sagt Christoph Kunz von Siemens Energy. Und damit sind wir am Ende von unserem Interview. Herr Kunz, vielen Dank für die Einblicke bei Ihnen hier im Unternehmen mit einer Verantwortung von 2000 Auszubildenden. Ich finde das immer noch Wahnsinn und auch Wahnsinn im positiven Sinne, was Sie alles machen. Darf mich bei Ihnen bedanken und natürlich auch bei allen fürs Zuschauen, Zuhören, je nachdem über welchen Kanal. Und freue mich natürlich über Kommentare, Likes und zum Einschalten auch, also dass Sie wieder einschalten beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank Ihnen.